Kapitel 15. So, ihr geht dann nachher zum Hauptbahnhof, steigt 17.57 Uhr in den Zug auf Gleis 4. Ja, Mama, wie oft willst du uns das noch sagen? 17, 57, 4. Längst gecheckt und längst gespeichert. Wilma, Helmi und Anni standen im Flur ihrer Wohnung. Beno und Tinus hatten sich bereits verabschiedet und waren zum Auto runtergelaufen. Anni konnte sich einfach nicht trennen. Habt ihr auch alles? Proviant für die Fahrt? Wasser? Helmi spielte einen Schreck, schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Oh, nein, wir werden verdursten, klar. Wasser, wie konnten wir Wasser vergessen? Die beiden Mädchen bogen und kringelten sich vor Lachen und warfen sich ein High Five entgegen. Anni überhörte den Joke und ging weiter ihre Liste durch. Sie gab ihnen ein Blatt. Ihr müsst nirgends umsteigen. Es ist ein Nachtzug, aber es sind satte 17 Stunden. Warte, wir sollen so lang ganz allein bleiben? Flötete Wilma mit großen Kulleraugen und klimpernden Wimpern und mimte so die Ängstliche. Natürlich nicht allein, stöhnte Anni. Ich habe euch doch schon x-mal gesagt, dass die Zugbegleitung für euch da ist. Die meiste Zeit werdet ihr ja eh schlafen. Wieder fingen die Mädchen an zu lachen. Genau, Mama, gluckste Wilma. Du hast es 100-fach gesagt. Ihr seid unmöglich, ihr beiden. Anni war genervt und konnte sich einfach nicht entspannen. Werdet ihr mal Mütter, dann versteht ihr mich. Anni, kommst du endlich? Rief es im Treppenhaus. Wilmas Papa Beno wurde allmählich ungeduldig. Ja, schrie Anni zurück. Ihr Nervenkostüm war zum Bersten gereizt. Und in Stockholm werdet ihr von den Molanders abgeholt. Da bleibt ihr eine Nacht und fahrt am nächsten Tag mit der Fähre rüber nach Gotland, sagte sie nun etwas ruhiger an die Mädchen gewandt. Beide nickten brav, sie wollten Anni nicht noch mehr strapazieren. Nicht, dass sie es sich noch anders überlegte und bei ihnen blieb. Anni atmete einmal theatralisch durch, fuhr sich durch ihr blondes, dünnes Haar und inspizierte Helmi und Wilma noch einmal ganz genau. Dann nahm sie beide gleichzeitig in die Arme, knutschte Wilma auf die Wange, wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und verschwand im Treppenhaus. Wilma winkte ihr hinterher, schloss die Tür und beide Mädchen sanken lachend wie erleichtert mit dem Rücken an der Tür in die Hocke. »Ich dachte echt, sie bleibt«, witzelte Helmi. »Für sie sind wir immer noch Babys«, gab Wilma zurück. »Mütter«, wieherten beide gleichzeitig, rappelten sich auf und rannten in Wilmas Zimmer, in dem zwei gepackte Rucksäcke standen, mit Wechselklamotten, mit Waschtasche, Essen und Trinken. Beide schmissen sich rücklings auf das Bett, versanken in den Kopfkissen und starrten an die Decke. Helmis große, türkisfarbene Glitzersteine, die sie heute in den Ohrläppchen trug, waren ein wunderbarer Kontrast zum Weiß der Bettwäsche. Herrlich abgestimmt auf ebenso türkisfarbene Socken mit Melonenmuster. 3 Stunden blieben ihnen noch bis zur Abfahrt. Gerade wollte Wilma Helmi den blauen Fleck an ihrer Wand zeigen, den sie nicht kannte, da blinkte Wilmas Handy. Sie stellte es immer auf lautlos, was einen permanenten Disput mit ihrer Mutter nach sich zog. »Du gehst nie an dein Telefon«, beschwerte sie sich ohne Unterlass. »Und du rufst viel zu oft an«, war Wilmas Antwort in Dauerschleife. Wilma hielt Helmi das Display entgegen und zeigte ihrer Freundin, wer da 3 Minuten nach ihrer Verabschiedung anrief. Wieder mussten beide lachen. Wilma nahm ab. »Ja, Mama?«, fragte sie mit gespielter Neugier. Am anderen Ende war Anni total aufgelöst. »Ich habe eure Fahrkarten in meiner Manteltasche gefunden. Wir drehen um, wir kommen zurück.« »Nicht nötig, Mama«, entgegnete Wilma gelangweilt. »Ich ziehe sie mir aus der App.« »Ach so, ja«, Anni stutzte. Auf die Idee war sie in ihrer mütterlichen Panik gar nicht gekommen. »Sie schien wirklich durch den Wind«, dachte Wilma. »Mama, jetzt mach dir doch bitte keine Sorgen«, schob sie deshalb versöhnlicher hinterher. »Wir sind schon große Mädchen und wir schaffen das.« Am anderen Ende hörte sie ihren Vater sagen, »Jetzt leg schon auf und lass den beiden ihr Abenteuer.« »Tschüss, meine Süße«, flüsterte Anni ins Telefon, einem neuen Tränenansturm sehr nahe. »Wenn was ist, dann rufe ich dich an, Mama«, vervollständigte Wilma den Satz ihrer Mutter. »Hab dich lieb, ich dich auch«, wollte Anni sagen, aber Wilma hatte bereits aufgelegt und das Handy zwischen ihre Beine aufs Bett geschmissen. Sie ergriff Helmis Arm und zog ihre Freundin unters Hochbett. »Schau dir das mal an!« Wilma zeigte auf einen riesigen blauen Fleck, den sie in den Schichten ihrer Tapete freigelegt hatte. »Weißt du, wann ich das gemalt habe?« Helmi kratzte sich ihr raspelkurz geschnittenes Haar. »Ich würde sagen, das habe ich noch nie gesehen.« »Aber das kann nicht sein«, entgegnete Wilma. »Das Bild muss von mir sein. Wer sollte es sonst gemalt haben?« »Vormieter vielleicht?« »Nein, ich weiß, dass hier der Backstein frei lag, als meine Eltern eingezogen sind. Dass sie alles erst verputzen und tapezieren mussten.« »Sehr merkwürdig«, räumte Helmi ein und spielte an ihren Ohrsteckern. »Wir können es ja auch nicht beide vergessen haben.« Nachdenklich strich sie mit der Hand über die blaue Farbe. Sie wirkte frisch, fast feucht. Instinktiv besah sich Helmi ihre Finger und rieb sanft Daumen und Zeigefinger aneinander, so als wenn Farbe zwischen den Hautflächen hätte sein müssen. »Es wirkt ziemlich echt, oder?«, fragte Wilma. »Allerdings«, bestätigte Helmi, »als würden wir direkt in den Ozean schauen.« Wilma kam nun ganz nah mit ihrer Nasenspitze an die Tapete. »Man kann das Wasser sogar riechen.« Behutsam glitten ihre Fingerkuppen über die Wand und plötzlich erwischte Wilma ein Déjà-vu. Sie fühlte dasselbe wie damals im vergangenen Sommer, als sie mit Kalle in sogenannten Zwischenräumen gelandet war. Aufenthaltsorte zwischen Himmel und Erde, dessen Wände wie Gummi nachgaben, bis man ganz durch sie hindurchgehen konnte. Sie nahm die Hand von der Tapete, starrte sie an und hatte tatsächlich feuchte, leicht blaue Flecken an den Fingern. Helmi staunte. »Von wann soll das Bild sein? Das Blau kann doch unmöglich heute noch färben. All die Bilder, die ich davor freigelegt habe, sind von vor 5, 6 Jahren Minimum. Entsprechend müsste dieses noch älter sein.« Erneut strich sie mit der Hand über die Farbe und diesmal kam Bewegung in das Bild. Helmi entwich ein Quieken und Wilma zog ihre Hand zurück. »Hast du das gesehen?«, fragte sie ihre Freundin. Helmi nickte so zögerlich wie ungläubig und strich ihrerseits erneut über die Wand. Das Bild verfestigte sich. Das, was da eben möglicherweise fluide geworden war, erstarrte. Beide Mädchen nahmen einen rasanteren Herzschlag auf und witterten etwas Großes, ein Geheimnis, dem sie auf der Spur waren. Nach ihren Abenteuern im vergangenen Sommer in den Wolken hielt sich Wilma jetzt nicht mit etwaigen Fragestellungen auf, ob und warum sich Bilder an einer Wand bewegen konnten, vielmehr ging sie der Sache direkt auf den Grund. Helmi schien von der Entschlossenheit ihrer Freundin so fasziniert, dass sie nicht einmal hinterfragte, was hier geschah. »Los, fass die Wand nochmal an«, schlug sie Wilma vor. »Es scheint, als hättest du den richtigen Code in den Fingern. Ist ja auch deine Wand.« So hatte Wilma das noch gar nicht gesehen. Sie legte ihre Hand erneut auf das Blau. Augenblicklich kamen die unterschiedlichen Farbtöne in Bewegung, bildeten kleine Strudel und Wirbel, changierten in verschiedene Schattierungen von Blau, mal dunkler, mal heller. Fast konnte man sich in der Tiefe dieser Farben verlieren. Die Fläche, die in eine Art Fluss geriet, wurde allmählich größer. Und plötzlich meinten beide Mädchen gar, ein Rauschen zu vernehmen. Intuitiv zog Wilma ihre Hand zurück. Helmi aber hielt sie fest und drückte sie in die Wand. Jetzt war es Wilma, die quiekte, denn ihre Fingerspitzen versanken tatsächlich im Blau der Tapete. Und sie fühlte Nässe, auch Wärme. Sie wehrte sich gegen Helmis Druck, versuchte ihre Hand zurückzuziehen, aber ihre Freundin entwickelte erstaunliche Kräfte. Da machte sich wohl das Judo-Training bemerkbar, das Helmi seit einigen Monaten besuchte. »Jetzt sei nicht so eine Maus«, befahl sie barsch. »Reiß dich zusammen oder bist du nicht neugierig, was hier gerade passiert?« Nicht zum ersten Mal war Wilma mehr als beeindruckt von dem Mut, den Helmi an den Tag legte. »Wer nichts wagt, der nichts lernt.« Sie hielt Wilmas Handgelenk noch fester und ganz allmählich versank deren ganzer Arm bis zum Ellenbogen in der Wand, mit ihm auch Helmis Finger. In diesem Moment erschrak Helmi nun doch ein bisschen und lockerte ihren Griff. Der Arm löste sich aus der Wand und aus dem Wasser wurde erneut blaues Mauerwerk. »Was passiert hier?«, wollte Helmi wissen. »Ich weiß es nicht«, entgegnete Wilma wahrheitsgemäß. Sie war aufgeregt bis in die Spitzen ihres braunen Pferdeschwanzes. Seit ihrer Rückkehr aus Wolkenheim hatte sie sich gefragt, ob sie je wieder in ein solches Abenteuer geraten würde. Heute nun schien dieser Tag gekommen. Ihr Mund füllte sich mit Spucke, sie leckte sich angespannt die Lippen, spürte den unruhigen Rhythmus ihres Herzens und zwang ihre Hand erneut in die Wand. Diesmal schon sehr viel bestimmter. Das Portal in die tiefblaue Flüssigkeit öffnete sich erneut, um Wilmas Arm bis zur Schulter gar zu verschlucken. »Versuch du es auch mal«, empfahl sie ihrer Freundin, und schon steckten auch Helmis Hände in der Wand. Neugierig schwenkte sie sie in der blauen Tapete umher und erwartete so etwas wie triefende Tusche an ihren Händen zu sehen, aber nichts dergleichen geschah. Sie blieben sauber, waren lediglich nass. Helmi ließ ihre Finger tanzen und bewegte dann ebenso schwungvoll ihre Hüfte. Allmählich genoss sie das unwirkliche Schauspiel und Wilma tat es mit ihr. Stück für Stück schoben sich beide Körper weiter in das Blau, bis Wilma sie plötzlich zurückhielt. »Wie wollen wir dort drinnen eigentlich atmen?« »Verdammt!« Daran hatte Helmi auch nicht gedacht. »Warte«, entschied sie todesmutig und schob ohne Vorwarnung nur ihren Kopf in die Wand. Wilma entfuhr vor Schreck ein Schrei. 5 viel zu lange Sekunden später war Helmi mit einem breiten Grinsen zurück, das Gesicht voller Tropfen. »Es ist nur eine Wasserwand, so eine Art Vorhang. Dahinter können wir atmen. Allerdings ist es total dunkel.« Wilma musste sich kurz sammeln. »Du bist die wahnsinnigste Nudel, die ich kenne«, entschied sie, »immer kopfüber ins Blaue.« Sie schüttelte hilflos ihren Kopf, nahm einen tiefen Atemzug und tat es ihrer Freundin gleich. Wenig später hingen beide in der Wand und sahen sich neugierig um. Es war stockdunkel. Das Einzige, was beide Mädchen deutlich erkannten, waren ihre Arme und Hände sowie das Gesicht der jeweils anderen. All diese Körperteile ragten nach innen aus dem Wasserfall direkt ins Schwarze. »Kannst du sehen, ob es hier einen Boden gibt?«, wollte Helmi wissen. Wilma schüttelte ihren Kopf und suchte tastend unter sich nach Halt, jedoch vergebens. »Scheint kein Boden in greifbarer Nähe zu sein«, stellte sie fest. Sie zogen sämtliche Körperteile aus der Wand und setzten sich im Schneidersitz einander gegenüber. Die Tapete verfestigte sich wieder und beide beratschlagten, wie sie vorgehen wollten. »Okay, wir sind uns einig, dass wir da rein wollen, oder?«, fragte Wilma. 2 nasse Köpfe nickten. »Gut, dann sehe ich nur eine Möglichkeit«, resümierte Helmi. »Augen zu und los.« »Aber was, wenn wir 4 Stockwerke runterfallen und uns das Genick brechen?« Darauf wusste Helmi keine gute Antwort. Sie schnappte sich stattdessen ihr Handy, schaltete die Taschenlampe ein, strebte in Richtung Loch und stieß sich ordentlich den Kopf. Die Wand war erneut verschlossen. Fluchend rieb sich Helmi die Stirn. »Shit, ich habe vergessen, dass nur du sie öffnen kannst.« Wilma konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. »Ist nicht immer ideal, ha, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.« »Ha, ha«, gab Helmi mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück. Wilma führte eine Hand in die Wand und sagte, »Bitteschön, Madame.« »Darüber reden wir noch, Fräulein«, drohte Helmi, »warum du Wände verflüssigen kannst und das nicht mal hinterfragst.« Wilma zwinkerte ihr aufmunternd zu. »Na los, Miss Gunst, sieh nach.« Helmi warf ihr einen nicht ernst gemeinten bösen Blick zu und verschwand mit dem Oberkörper in der Wand. Bis zum Bauch steckte sie in der Dunkelheit und versuchte sich im Schein des Taschenlichtes etwas mehr Überblick zu verschaffen. Doch nirgends wollte sich ihr eine Form oder eine Fläche zeigen. Sie sah sich oben, unten, rechts, links um, alles blieb dunkel. Gerade als sie sich enttäuscht zurückziehen wollte, tanzte ein kleines Blitzen direkt unter ihr. Erst schien es weit weg, dann kam es in Schleifen näher und verschwand wiederum in der Finsternis. »Komm zurück«, flüsterte Helmi dem Licht hinterher und spürte ein Kitzeln auf ihren Fußsohlen, das Zeichen, dass Wilma ungeduldig hinter der Wand auf Neuigkeiten wartete. »Wir springen also ins Bodenlose«, fasste Wilma ihre Situation zusammen. Helmi nickte und sagte, »Wie wäre es, wenn wir stattdessen ein Seil spannten und uns daran herunterließen?« Es war erstaunlich, wie gut Helmis Verstand arbeitete, wenn sie etwas unbedingt wollte. »Spitzenidee«, rief Wilma und war bereits auf ihren Socken in Richtung Küche gesegelt, wo sie im Haushaltsschrank ein dickes Tau gesehen hatte. Sie griff in den Schrank, schnappte sich das Seil und flitzte zurück in ihr Zimmer, um den Strick mit gekonnten Knoten an einem der Beine ihres Hochbettes zu befestigen. In den Ferien waren sie ein-, zweimal vor Gotland gesegelt und Papa Beno hatte ihr Seemannsknoten gezeigt. Beide Mädchen hingen sich mit ihrem ganzen Gewicht ins Seil. Als sie es für sicher befunden hatten, griff Wilma erneut in die blaue Fläche an der Wand und ließ den Strick dahinter in die Tiefe fallen. »Sollen wir?«, fragte Wilma. »Wir sollen«, entschied Helmi. Ohne zu zögern verschwand sie als Erste in der Wand, während sich das Seil unter ihrem Gewicht straffte. Als Helmis Haarstoppeln in Gänze verschwunden waren, fasste sich auch Wilma ein Herz und folgte ihrer Freundin in die Wand. Vor genau einem Jahr hatte sie in einer ähnlichen Situation keine Wahl gehabt. Vor genau einem Jahr war sie von Uliana nach Wolkenheim entführt worden. Diesmal nun entschied sie sich bewusst und vollen Verstandes für einen Ausflug, dessen Ziel sie nicht kannte. Rückwärts entließ sie sich selbst ins Seil, umklammerte es nicht ohne Angst und glitt an ihm hinab. Stück für Stück passierte ihr Körper den nassen Vorhang und rutschte dann ins Nichts. Kurz zog sie sich noch einmal hoch und reckte ihre Hand nach einem Stift, der an einen Notizblock geklemmt neben der Wand lag. »Sicher ist sicher«, dachte sie sich. Der letzte Blick in ihr Zimmer galt ihren Rucksäcken, verbunden mit der Überlegung, ob sie sie wohl brauchen würden. Sie entschied sich dagegen und übersah dabei ihr aufgeregt blinkendes Handy am Bettende, auf dem ein weiterer, lautloser Anruf ihrer Mutter einging.